Wir befassen uns mit der Frage der rechten Lebensweise eines, der an Jesus Christus glaubt, eines Christen. Was er zu glauben hat, das ist das Muster guter Worte, gesunder Worte, wie Paulus das an Timotheus schreibt, in 2. Timotheus Kapitel 1, Vers 13. Es gibt aber auch ein Muster gesunder Worte in Bezug auf den Wandel. Diese Seite unseres Christseins nennen wir die Ethik, die andere die Dogmatik, was wir lernen und lehren, das ist die Glaubenslehre. Wie wir zu leben haben, das nennt man die Ethik oder die Lebensweise, die rechte Lebensweise. Mit dem griechischen Wort eusebeia, gute Pietät, gute Frömmigkeit. Die allererste Frage, die es da zu klären gab oder gibt, war die, gibt es überhaupt die Frömmigkeit, die Gott von Menschen erwartet? Bei aller Toleranz der Vielfältigkeit heute scheint man aufgegeben zu haben, vielerorts, überhaupt sich einig zu sein, und man leistet sich sehr schnell ein Auseinandergehen. Das erleben wir. Aber die Schrift weiß um eine Einmütigkeit, ein eines Sinnes sein, eine Gesinnung in dieser Frage. Schon im Alten Testament hatte Gott gesagt, ich werde ihnen ein Herz geben. Das hat er auch durch Hesekiel prophezeit, ein neues Herz, aber es ist dasselbe. Keiner von uns hat eine andere Wiedergeburt erlebt als ein anderer. Es ist dasselbe ewige Leben, dieselbe Gnade, derselbe Sinn, der uns dargegeben wurde. Und einen Weg, der vor uns liegt, den will er geben. Es ist derselbe Weg für alle. Es gibt nicht eine Frömmigkeit für Deutsche, eine andere für Russische, eine andere für Amerikaner und so weiter. Es ist derselbe Glaubensweg. Abgesehen oder man fragt hier nicht nach Kultur, Sprache, Farbe, Hintergrund, sondern wer zu Jesus findet, der folgt ihm. Und Jesus geht nur einen Weg. Die zweite Frage betraf, was war es nun? Die Grundrichtlinie in der Ethik. Die Grundausrichtung und die Grundrichtlinie, die ist verschieden bei den Ethikern. Einige nehmen das Gesetz. Das liegt sehr nahe und es ist auch ein Teil des Wortes Gottes an uns für unsere Lebensweise. Einige gehen aus von der Liebe, das ist wieder eher neutestamentlich. Das haben wir aber auch schon im Alten Testament. Andere gehen wieder aus von einem anderen Gesichtspunkt. Andere wiederum sagen, das ist jedem selbst überlassen. Wir sind ja nicht unter dem Gesetz, sondern unter der Gnade. Und das heißt für sie dann praktisch, ich sehe das so, du siehst das so, wollen wir einander nur tolerieren, obwohl wir uns nicht, wollen wir nicht zusammengehen können. Was sagt die Schrift dazu? Sie nimmt die ganze Heilige Schrift. Die ganze Heilige Schrift kommt hier in Frage als Wegweisung. Vom ersten Satz, vom ersten Wort bis zum letzten Wort. Aber wie gehen wir mit diesem Ganzen um? Da sagen wir uns, kommt die Gemeinde Jesu Christi, zu der wir gehören, vom Neuen Testament her. Sie ist geboren aus dem Evangelium. Dieses Evangelium wurde gepredigt. Wir sind dadurch zur Wiedergeburt gekommen. Dieses Evangelium zeigt uns auch gleich den Weg, und zwar den Weg des Christus, der Christusbotschaft. Von dort her betrachten wir auch das Alte Testament. Das wird auch berücksichtigt, aber vom Neuen Testament her bekommen wir die Schlüssel, wie wir an das Alte Testament herangehen. Aber die ganzen Forderungen können auch ganz kurz zusammengefasst werden in Heiligkeit und Liebe. Gott verlangt von uns Heiligkeit, Glauben, Heiligkeit und Liebe, das sind die Charaktereigenschaften Gottes. Von uns erwartet er als Erwiderung auf das Evangelium Glauben, zuerst an Jesus Christus, das ist der Schlüssel unserer Beziehung zu Gott. Und dann geht es in das Leben hinein und diese Beziehung zu Gott besteht einfach aus Liebe. Die deckt alle Forderungen ab. Wir kamen zur dritten Frage, den Quellen der rechten Lebensweise. Woher wird unsere Lebensweise, unsere Ethik gespeist? Das überlappt zum Teil mit dem, das wir bereits besprochen haben, aber wir wollen uns jetzt eine Liste von einzelnen Gesichtspunkten aufstellen, aus denen unsere Handlung, unsere Lebensweise von Tag zu Tag gespeist wird, von woher wir die Richtlinien beziehen. Zuallererst noch einmal das Wort Gottes. Ein Gerechter ist nicht nur jemand, der verschiedene Punkte vor sich hat, Forderungen, und wenn er ihnen nachkommt, dann hakt er das ab. Nein, das Wort Gottes ist in seinem Herzen und er richtet sich danach von innen her aus. Im Psalm 119 haben wir die altbekannten Stellen, die uns auf die Zentralität des Wortes Gottes hinweisen. Vor vielen Jahren, ich war noch am Anfang meines Dienstes in Europa, wir waren 54 nach Europa gekommen, wir kamen damals nach Holland und es war gedacht, dass wir wohl unseren Dienst dort tun würden. Wir haben die Sprache auch gelernt, das heißt weitergelernt. Ich hatte schon während des Krieges als Soldat in Holland holländisch gelernt, aber jetzt galt es auch, in dieser Sprache zu verkünden. Zunächst durch Übersetzung, aber bald habe ich dann selbst verkündet. An einem Sonntag, es war ein Sonntagnachmittag, gab es eine Jugendversammlung im Wald. Der Tag war herrlich sonnig, für die Niederlande vielleicht eine Ausnahme. Umso dankbarer waren wir für diesen Genuss. Die ganze Jugend, es war eine große Zusammenkunft, wohl aus verschiedenen Kreisen, aus verschiedenen Gegenden. Wir trafen uns im Wald und dort wurde dann der Gottesdienst abgehalten. Ich hatte zu predigen und sprach über die Mission und es lag mir im Herzen, den jungen Freunden mitzuteilen oder ihnen eine Bürde zu geben, eine Bürde zu wecken für die Verlorenen und sagte unter anderem, wenn sie das Evangelium nicht hören, die Gelegenheit bekommen, daran zu glauben, an Jesus zu glauben, gehen sie ewiglich verloren. Sie sind auf das Evangelium angewiesen, um einmal zu Gott zu kommen. Das war für manche wohl etwas neu, dass das so absolut sei. Und hinterher kam ein junger Mann auf mich zu und sagte auf Holländisch, er fragte zunächst, ob er mich richtig verstanden hätte, das war natürlich höflich von ihm, ob er mich richtig verstanden sei, ohne das Evangelium wären die Heiden wirklich verloren. Es gäbe keinen anderen Weg, gerettet zu werden. Ich sagte, ja, das hatte ich bedeutet. Worauf er dann sagte, aber nach meinem Dafürhalten ist das so. Der Evangelist, mit dem wir zusammenarbeiteten, das war ein etwas älterer Bruder, der in großem Segen in den Niederlanden arbeitete, stand nicht fern von mir. Er hörte das Gespräch. Und dann schaltete er sich gleich ein. Er kannte seine Leute. Er sagte dem jungen Mann, so etwa, wenn die Bibel das so sagt, dann glauben wir das, dann nehmen wir das an. Auf Wiedersehen. Keine Diskussion. Nicht nach meinem Dafürhalten. Das erinnert mich auch an ein ähnliches Wort von Pfarrer Bayer, einem evangelischen Pastor, aber mit dem wir im Segen zusammenarbeiteten, im Rahmen des Bibelbundes. Auf einer Konferenz am Rande von Hamburg sagte er einmal, wenn die Bibel gesprochen hat, wenn Gott gesprochen hat, dann hört die Diskussion auf. Oder, ich denke, ich sagte das gestern schon, einer der ursprünglichen Schweizer Brüder, das war wohl die Quelle der Bewegung, zu der wir auch gehören als Wiedertäufer, so hat man uns genannt, wir nennen uns einfach Täufer, wir sind keine Wiedertäufer. Aber dort hat es in der Reformationszeit in gewissem Maße begonnen. Und in einem Gespräch in Zürich sagt, erinnert ein Bruder, den Huldreich Zwingli, aber Huldreich, der Heilige Geist hat schon gesprochen. Wir brauchen nicht mehr lange zu überlegen, wollte er sagen, wie die Reformation oder wie der neue Weg zu gehen ist. Wir brauchen nicht lange zu überlegen. Wenn Gott gesprochen hat, dann wollen wir hören auf das, was er sagt. Allerdings ist das noch nicht so schnell erledigt, denn wir, trotz der Bibel, die wir vor uns haben, in der wir täglich lesen, wissen wir immer noch nicht immer genau, was Gott gesprochen hat. Es gilt also zu fragen, zu forschen. Früher oder später, wenn wir unsere Bibel lesen, erfahren wir, dass es ein altes Wort Gottes gibt und ein neues Wort Gottes. Wir nennen diese zwei Teile Testamente. Das entspricht einem anderen Wort Bund. Bund und Testament sind für uns zwei verschiedene Angelegenheiten, aber im Griechischen ist das ein Wort. Es wird für beides gebraucht. Und in Hebräer Kapitel 9, vielleicht schon zum Teil in Kapitel 8, wo schon von diesem neuen Bund die Rede ist, aber besonders in Kapitel 9 ist es nicht leicht zu erkennen, welche von diesen zwei Bedeutungen jeweils in einem Vers jetzt vorrangig ist. Und der Übersetzer hat sich zu fragen, soll ich mit Bund übersetzen? Soll ich mit Testament übersetzen? Soll ich wählen an dieser Stelle mit Bund, an der Stelle mit Testament? Wenn ich das mache, dann erfährt der Leser allerdings nicht, dass dasselbe Wort hier gebraucht wird. Oder soll man eines in Klammern setzen? Wie soll man es machen? In der Fußnote? Das sind schwere Fragen für einen Übersetzer. Aber wenn wir so wie jetzt in einem theologischen Gespräch sind, dann ist es gut, wenn wir uns dessen einmal bewusst werden. Bund ist im Neuen Testament oder überhaupt in der Schrift ein Testament. Und Testament ist ein Bund. Mein Gastgeber stellte mir eine Frage, eine interessante, in Bezug auf den Bund. Und er hatte sich schon mal gefragt, in welchem Sinne oder Maße wir Parallelen oder Linien ziehen können vom alttestamentlichen Bundesgedanken zum neuen Bund. Das ist eine schwere Frage. Ich musste ihm sagen, ich hatte mich noch nie so richtig mit diesem Gedanken befasst. Man nimmt das einfach so hin zunächst. Aber ich stimmte ihm zu, dass im Neuen Testament nicht viel über Bund gesagt wird. Jesus gebraucht das Wort, wenn er das neue Mahl einführt in der Wiege des Alten. Der Hebräerschreiber spricht wohl am meisten davon. Paulus erwähnt wohl den Bund im Galaterbrief. Viel ist im Neuen Testament nicht davon gesprochen. Aber wenn wir überhaupt den Bundesgedanken verstehen wollen oder erfassen wollen, dann tun wir wohl zu erkennen, dass in diesem Fall, wenn wir das Wort Bund gebrauchen, wir nicht eine Parallele oder eine absolute Parallele ziehen können zu dem deutschen Wort Vertrag. Ein Bund ist nicht ein Vertrag, ein Bund Gottes mit Menschen. Sei es Abraham, sei es Noah vorher, sei es der Bund Gottes mit Israel bei Mose. Das ist eher eine einseitige Verpflichtung Gottes dem Menschen gegenüber. Das heißt nicht, dass Gott nichts vom Menschen erwartet. Aber er weiß, dass das kein Vertrag ist zwischen ebenbürtigen Partnern. Gott erwählt sich einen Menschen oder ein Volk und sagt, ich will mit dir den Weg gehen. Ich gehe voran. Ich zeige dir den Weg. Ich werde dir die Treue halten. Das ist der Bund. Und dann vermacht er ihm und seinen Nachkommen Segnungen. Allerdings, im alten Bund hängen diese Segnungen ab von der Treue oder von der Erwiderung dessen, den Gott erwählt hat und mit dem er seinen Bund schließt. Wenn Israel oder wenn Abraham, nehmen wir Israel als Wahl, wenn Israel nicht das Wort Gottes einhält, Gott sagt, du sollst nicht, dies gehört zu diesem Bund. Und wenn Israel diese Worte nicht einhält, dann kann es sein, dass Gott den Entsprechenden, der sich nicht an sein Wort hält, einfach ausschaltet aus dem Volk. Abschneiden, heißt es wohl im Hebräischen. Er schneidet ihn ab, er schaltet ihn aus, er tut ihn ab, er verdirbt ihn. Manchmal lässt er ihn am Leben, aber er lässt ihn leiden und züchtigt ihn, sodass eventuell kommt er zurück. Wie verhält sich das mit dem neuen Bund? Das sagt Jesus ganz einfach. Und wir tun uns etwas schwer mit diesem Gedanken beim Abendmahl des Herrn. Dies ist der neue Bund. Ja. Was heißt das? Hier ist ein Kelch, das mit Getränk von den Weintrauben. Dies ist das, stellt das Blut dar. Oder dieser Kelch ist der Bund. Da müssen wir überlegen, was meint Jesus? Er spricht natürlich Bildersprache. Übrigens, die das ganz wörtlich nehmen wollen, die kommen schon sofort in einen Konflikt. Wenn sie beim Brot sagen, dies ist mein Leib, das kann man noch nachvollziehen, theoretisch. Ja, hier ist das Brot, dort ist der Leib, der wird hingegeben. Und wenn man später das Mahl des Herrn einnimmt, dann, wie bei den Katholiken gesagt, dieses Brot ist dann jener Leib und ich esse jetzt den Leib Jesu Christi. Weil die Worte so da stehen, will man das dann so auffassen. Aber wenn man jetzt den nächsten Satz genauso auffassen will, kommt man in einen Konflikt. Denn es sind Brot und Wein bzw. Getränk, die eingenommen werden, nicht der Behälter. Aber der Kelch, von dem Jesus spricht, er sagt nicht dieser Wein, sondern dieser Kelch ist der neue Bund. Hier Behälter, hier einfach Brot. Die Parallele hört auf. Und jetzt muss man sagen, dieser Kelch ist der Bund. Nicht der Wein ist das Blut. Hier hat er gesagt, dieses Brot ist mein Leib. Wir allerdings fassen das alles auf, aber ich will ja einmal aufzeigen, welche Widersprüche hier auftreten, wenn man das Wort wörtlich nehmen will, ohne Bildsprache. Ja? Das hört dann hier auf. Denn da muss man sagen, der Behälter ist der neue Bund. Aber man will ja sagen, der Wein, das Getränk, ist das Blut, steht für das Blut. Und das steht auch für das Blut. Das Brot steht für den Leib und das Getränk steht für den Das sind beides Flüssigkeiten. Also man sieht schon da, dass Jesus nie die Absicht hatte, hier wortwörtliche Parallelen oder Entsprechungen zu vollziehen, sondern dass er, wie das überhaupt bei den Juden so oft der Fall war, sie sprachen metaphorisch, das heißt in Bildsprache, immer wieder. Und das tun wir auch. Unsere Sprache, besonders im Alltag, ist gefüllt von Metaphern, Kürzungen, ja. Wir sagen nicht, dies ist zu vergleichen mit dem, sondern die Frau, die ein neues Gerät gekauft hat, ist so stolz darauf, sagt sie zu ihrem Besuch, dies ist ein Mädchen für alles. Ist ja kein Mädchen, ja. Aber wir wissen, was sie meint, ja. Das ist nur ein Beispiel. So machen wir das auch im Alltag. Wir kennen also diese Redeweise. Uns ist die biblische Sprache nicht so fremd. Wozu hier das Leben schwer machen, wenn wir wissen, Jesus meinte, das Brot steht für den Leib. Allerdings sollte man vielleicht hier einflechten, wenn wir das Mahl des Herrn nehmen, sollten wir uns auch dessen bewusst sein. Wenn wir das Brot einnehmen, dann steht das wirklich für die Tatsache, dass wir eins geworden sind mit dem Gekreuzigten. Wir sollten nicht gedankenlos das Mahl des Herrn uns vorbeigehen lassen, teilnehmen und dann weiterreichen, sondern wenn wir dieses Brot nehmen, das heißt etwas. Wenn ich es einnehme, dann sage ich, ich war dabei mit dem Hammer und habe den Nagel eingeschlagen. Es waren meine Sünden. So wie meine Zähne das Brot zerkauen, so bin ich schuldig an der Zerstörung des Leibes Christi. Vor vielen Jahren hatte ich eine Evangelisation in Frankreich. Es war nicht so lange nach dem Krieg. Da konnte man auch auf Deutsch evangelisieren. Es wurde allerdings auch auf Französisch übersetzt. Aber viele sprachen dort Deutsch in Lothringen. Und ich sprach über Jesaja 53. Und der Herr gab Gnade, die Leiden Jesu zu schildern und dass sie stellvertretend waren. Als ich fertig war, gab ich die Einladung, nicht nach vorn zu kommen, während die Versammlung noch im Gang war, sondern wer sich nicht alleine zurechtfand, ich lud ein, zu Jesus zu kommen, das durfte man dort machen, wo man wollte, brauchte man Hilfe, so werde ich wohl gesagt haben, wir hatten wenigstens die Gewohnheit. Auf jeden Fall, nachdem die Versammlung vorbei war, der Raum hinter mir, das war gleichsam ein zweiter Raum, ich stand in der Öffnung, dort war die Kanzel, hatte gepredigt. Aber gleich neben der Kanzel ging dann die Zeltwand. Und ich war fertig und stand noch hier. Und mit einmal steht ein Fräulein, nicht ganz 20, in der Tür. Zu diesem hinteren Teil. Wollte zur Aussprache kommen. Und steht da. Und wir beginnen ein Gespräch. Eine der Missionarinnen war dabei und dann gingen wir ins Gebet. Ja, wir gingen, nachdem ich einiges erklärt habe, gingen wir ins Gebet und dann sprudelte es aus ihr heraus. Ich bin schuld an deinen Leiden. Das hatte sie mitbekommen. Der Herr hatte sie erfasst. Ich bin schuld, dass du gestorben bist. So ist es. Das ist der neue Bund, den Jesus schließt. Das heißt, er sagt uns, ich gebe mein Leben für euch. Aber da sind wir gleich beim Testament. Denn der Hebräerschreiber sagt uns, es sei denn, dass der Eigentümer stirbt, kann das Testament nicht in Kraft treten für den Erben. Erst muss der ursprüngliche Herr dieses Gebietes sterben, sei es ein Land, sei es ein Gut, was immer. Jesus als Herr und Inhaber stirbt und vermacht uns, wenn wir darauf eingehen, vermacht uns den ganzen Himmel. Ich bin gerührt worden durch einen Gedanken, durch ein Wort des Vaters in der Geschichte vom verlorenen Sohn. Der kommt zurück und man freut sich unbändig und dann kommt natürlich der Ältere, der Bruder, und beklagt sich, dass er nicht auch mal so ein Fest erleben darf. Und dann sagt der Vater zu ihm, was mein ist, das ist dein. Das ist ungeheuer, dass Gott das so sagt. Der Vater ist ein Bild von Gott, der den Verlorenen begrüßt. Du hast das nicht in Anspruch genommen. Du wusstest das auch. Und ich erinnere dich jetzt daran. Dieser war tot, aber er ist zum Leben gekommen, er ist wieder aufgetaucht als Lebender. Und jetzt in meiner Güte vermache ich ihm aufs Neue, was ich habe. Aber du bist ebenfalls genauso Mitteilhaber meines Habes, meines Gutes. Wenn Jesus uns in seine Gemeinschaft nimmt, dann sind wir, sagt Paulus in Römer 8, Miterben. Aber das tut er von sich aus. Wir sind keine Partner. Wir stehen aber im Genuss seiner Güte. Er gibt sein Leben hin und er vermacht uns den ganzen Himmel. Das ist der Bund. Und wenn er so einfach sagt, dieser Kelch ist dieser Bund, dann schauen wir zum Kelch und sagen, der steht für das vergossene Blut. Und trinke ich den, dann habe ich Anteil am Genuss des Wertes dieses vergossenen Blutes. Der neue Bund im Blute Jesu Christi. Da ist die Verbindung zum Alten. Im Alten haben wir das Bild, die Vorgänge, die Geschichte und so weiter. Im Neuen Testament kommt dann die Erfüllung. Das sind so die Linien. Nun kommen wir zurück zu unserem Thema. Einige Schriftstellen, die uns das vielleicht etwas deutlicher machen können, wie es sich verhält zwischen dem Alten und dem Neuen Wort Gottes. 1. Timotheus 1. 1. Timotheus 1. Beginnet mit Vers 8. Bis Vers 11. Aber wir wissen, dass das Gesetz trefflich ist, wenn einer es gebraucht, wie es dem Gesetz entspricht. Dieses Wissen oder in dem Wissen, dass wir, dass für einen Gerechten das Gesetz nicht eingeführt ist. Da sollte man ein bisschen stehen bleiben. Die Tatsache, dass Gott auf Sinai Israel das Gesetz gibt, ist eine ernste Sprache. Israel braucht das Gesetz. Paulus sagt in Römer Kapitel 5, das Gesetz kam hinein, zwischen hinein. Eine Beziehung bestand schon durch die Verheißung Abrahams. Aber das Gesetz kam dazwischen oder in der Geschichte dieser bis zur Erfüllung, kam das Gesetz mit einmal hinzu. Warum? Weil Israel Gott untreu gewesen war, weil die Menschen überhaupt schlechthin untreu gewesen waren und, wie Paulus in Römer 5 sagt, das Gesetz hatte die Absicht, die Sünde, diese Untreue aufzudecken, Licht zu werfen auf das, was der Mensch war. Das Gesetz ist eingerichtet für die, die das Gesetz brauchen, die gesetzlos sind. Für Gesetzlose oder für die, die nicht gerecht sind. Also für Gesetzlose und ungebändigte Menschen, die nur die Freiheit suchen, werden wild. Und das erleben wir heute. Wir leben in einer wilden Umgebung. Ungebändigten Menschen. Ich denke, es war gestern, hat die Gastgeberin mir etwas erzählt. Da habe ich gestaunt. Sie erzählte von ihrer Arbeit mit jugendlichen Mädchen. Man hatte ihr ein Buch gebracht, das man gern durcharbeiten möchte, schön. Und in diesem Buch war ein Kapitel über Esther, und die Verfasserin will damit klarmachen, dass Esther eine Frau war, die sich beherrschen konnte. Und da wird von Selbstbeherrschung gesprochen. Und dann erzählt sie, dass die Mädchen zunächst einmal nicht viel anfangen konnten mit diesem Wort. Und dann begann mein Staunen. Sind wir schon so weit, dass Christen, Kinder von Christen, nicht wissen, was das Wort bedeutet? Ist das nicht mehr ein alltäglicher Begriff? Da sah ich mit einmal, dass in unserer sogenannten demokratischen Gesellschaft man sich so daran gewöhnt hat. Wir sind ja alle ebenbürtig, jeder darf mehr oder weniger tun, was er will. Ja? Und die Eltern bringen ja auch die Kinder dazu bei, wenn sie immer wieder fragen, was willst du, was willst du, was willst du, ja? Willst du dies oder willst du das und so weiter? Die werden dazu geradezu erzogen, ihren Willen vorzuziehen. Und von Beherrschung, ja, was soll ich schon beherrschen? Ja. Man ist gewohnt, seiner Laune nach zu hören, zu sehen, zu handeln. Selbstbeherrschung war ein Fremdwort geworden. Es wäre einmal gut, vielleicht, wenn ihr das hört, einen kleinen Test zu machen, hier oder da. Natürlich muss es unerwartet sein, aber mal fragen, was man bei diesem Wort versteht oder wie man mit dem Wort umgeht. Es ist das letzte Wort in der Reihe der Frucht des Geistes, Selbstbeherrschung. Hat man den Galaterbrief schon lange nicht gelesen? Oder wenn man ihn gelesen hat, hat man sich keine Gedanken gemacht? Luther übersetzt Keuschheit. Das Wort schließt Keuschheit ein, aber Keuschheit ist nur ein Teil von diesem Wort. Das Wort bedeutet überhaupt Selbstbeherrschung. Ja. Der Heilige Geist zwingt uns nicht, er bringt uns dazu, dass wir uns beherrschen können. Unter der Herrschaft Jesu beherrschen wir uns selbst. Ungebändigte, sagt Paulus. Wir lesen weiter. Wer also so lebt, ausrastet, bei dem müssen die Grenzen angelegt werden. Moment einmal, hier, da ist die Grenze, da kommt das Gesetz. Wer zu schnell fährt, da muss die Polizei sich vielleicht einmal einschalten und sagen, Moment einmal, die Geschwindigkeitsbeschränkung war so. Ja. Da kommt das Gesetz. Ehrfurchtslose und Sünder, Unheilige und Verkehrte und solche, denen nichts heilig ist. Das ist bekannt, ja? Nichts Besonderes. Ich denke, es war in den 60er Jahren, als es so krachte, überall an den Universitäten. Und dann ging es auch los in Montreal, in Kanada, wohl an der Universität. Und hat zertrümmert einfach in seinem Wut. Und dann fragt ein Journalist, der berichtete, ist dem heutigen Menschen denn nichts mehr heilig? Nichts mehr, ist keine Achtung dann mehr? Muss man dann die Geräte in den Büros einfach so zerstören? Ich steige aus dem Auto unseres Freundes und da steht ein Auto nebenan, ein kleines. Stellt sich raus, das gehört demselben Bruder, unserem Freund. Und meine Frau macht aufmerksam auf den Kratzer. Ja, sagte der, war da. Aber das ist so heute. Man geht einfach in den Wagen rein und dann und fertig. Man denkt sich kaum was dabei, ja. Nichts mehr heilig, nichts mehr Besonderes. Alles ist gleichgültig und so wird man gleichgültig. Denen, die nichts mehr heilig ist, Vaterschläger und Mutterschläger und Mannschläger kann man hinzufügen. Unser Sohn führte eine Seelsorgeklinik, eine Beratungsstelle, christliche Beratungsstelle in Kanada. Und dann erzählt er uns, es gibt ein Phänomen heute. Nicht nur Frauen schlagen ihre Männer, Entschuldigung, Männer schlagen ihre Frauen, sondern Frauen verprügeln ihre Männer. Ja. Dann kommt vielleicht so ein Mann in die Beratung. Ja. Solche, die sich der außerehelichen Geschlechtsverbindung hingeben, Unzüchtige, hat Luther vielleicht übersetzt, Homosexuelle. Man ist heute, man überlegt sehr stark, ob man die Bibel als verbotene Lektüre fast auflisten soll, weil sie nicht mehr passt in das liberale Bild unserer neuen Kultur. Es ist in Kanada gefährlich, zu laut zu sagen, Homosexualität ist Sünde. Aber, und gerade da setzt die Verfolgung so langsam an, setzt sie ein. Und wir denken manchmal, die Verfolgung, die kommt ja Christi wegen. Die kann durch die Hintertür kommen. Und ich merke, viele Christen sind hier nicht vorbereitet. Es wird schlimmer kommen. Die Wolken sind am Horizont. Es wird kommen. Gott kann uns Schnaufpausen geben, aber es wird kommen. Früher oder später muss es so weit kommen, wie Jesus gesagt hat. Ihr werdet gehasst werden von allen auf der Welt. Meinetwegen. Das muss kommen. Und die Welt kommt ja nicht, fällt ja nicht notwendigerweise mit der Tür ins Haus. Sie greift uns dort an, wo wir nicht vorbereitet sind. Das ist die Taktik des Satans. Er ist ja der Gott dieser Welt und er lenkt die Fäden. Und da sind wir auf dem Gebiet der Ethik, der rechten Lebensweise gefährdet. Wir sind da gleichgültig geworden. Und da kommen dann neue Forderungen. Mit einmal merken wir, ja, so war das ja nicht gerade gemeint. Großzügig wollten wir sein, aber plötzlich kommt da eine Grenze, die von dem Staat gesetzt wird. Ein Bruder, der ein Drucker war in Kanada, ein Christ, wurde gebeten oder es kam jemand ins Büro und bat, dass man für sie irgendwo eine Bekanntmachung vielleicht drucken wollte. Das waren aber Homosexuelle. Und er sagte, leider kann ich das nicht tun, ich bin Christ, und so weiter, ungefähr so. Aber es scheint, ich habe den Eindruck, das war absichtlich so gemacht. Die wollten hier testen, haben wohl das Gesetz getestet. Und tatsächlich, der Bruder wurde angeklagt, musste eine hohe Geldsumme zahlen. Ich weiß nicht, ob die Sache schon fertig ist. Das läuft wohl schon einige Jahre. Es gibt eine ganze Anzahl von Gerichtsverfahren in Kanada schon gegen Christen oder religiösen Menschen, die bereit sind, es darauf ankommen zu lassen und die sagen, bis hierher und nicht weiter. Und da laufen sie quer mit dem Gesetz des Landes. Das Gesetz des Landes fordert von uns Pluralismus, Pluralität. Auch in dieser Frage. Wir müssen anerkennen, in British Columbia sind Ehen zwischen Homosexuellen gestattet, das ist gesetzlich. Und man befürchtet jetzt, wenn die Pastoren nicht bereit sind, ein solches Paar zu trauen, die ja in Kanada ist es so, ja, das ist anders als hier. Hier geht man zum Standesamt. In Kanada darf ein Prediger, der zum Beispiel bei den mennonitischen Brüdern eingetragen ist als legitimer Prediger, der hat eine Lizenz bekommen, der ist dann, das ist eine Lizenz vor dem Staat, er darf dann Trauungen vollziehen, ja, zu diesem Zweck. Und wenn jetzt ein Prediger diesen Status hat vor dem Gesetz und jetzt kommen zwei Männer und wollen sich trauen lassen und er macht das nicht, ich weiß nicht, wie das jetzt ausgehen wird. Unser Prediger hat sich da wohl auch schon Fragen gestellt, wie das ausgehen wird. Aber er ist bereit, ins Gefängnis zu gehen, das ist klar. Die Frage ist, sind wir vorbereitet auf diese Dinge? In der Ethik ist es heute schwer. Deshalb ist es wichtig, wie man das hier tut, sich Fragen zu stellen und diese Sache zu bearbeiten. Solche, die Menschen in Knechtschaft führen, Lügner, Meineidige und das, was sonst der gesunden Lehre zuwider ist, nach der guten Botschaft der Herrlichkeit des seligen Gottes, mit der ich betraut worden bin. Vers 11 muss jetzt in Beziehung gebracht werden zu Vers 8. Vers 8 heißt es, das Gesetz ist trefflich, wenn einer es gebraucht, wie es dem Gesetz entspricht, dieses Wissen, das für den Gerechten das Gesetz nicht eingeführt wurde. Dann zählt er da weiter und sagt, alles dieses sage ich dem Evangelium entsprechend. Und da ist die Verbindung zwischen Neuem und Altem Bund, Neuem Testament und Altem Testament. Es ist nicht so, als hätten wir als Gemeinde nichts mehr zu tun mit dem Gesetz. Und wir müssen uns sagen, Brüder, von unserer Herkunft her, die Täufer haben eine gebrochene Beziehung zum Alten Testament. Die Kluft, die man aufriss, war zum Teil gerechtfertigt. Sie haben den anderen Reformatoren daran erinnert, Evangelium ist nicht Gesetz. Aber das hat sich begonnen, manchmal auszuarten in evangelikalen Kreisen. Diese Täufer sind gleichsam die Vorläufer der ganzen evangelikalen Bewegung. Und in diesem Raum hat sich dieses ausgeufert, sodass wir oft nicht eine Beziehung haben zum Alten Testament. Wir müssen uns neu fragen, in welchem Maße ist das Gesetz für uns? Und Paulus sagt uns hier, das Gesetz wartet immer im Schatten. Es ist immer da, es ist immer noch gültig. Es ist Gottes Wort. Wir leben nicht in dem Lande. Wir leben nicht unter dem Regime. Wir leben unter Christi-Regime. Christus ist unser Herr, nicht Mose. Wir leben unter der Gnade, das stimmt, ja. Aber wenn wir das nicht tun, wenn wir uns nicht entsprechend dem Evangelium verhalten, denn die Lebensweise unter der Gnade sieht doch fast genauso aus, wie das Leben unter dem Gesetz gefordert wurde, ja. Nur dort war es nicht möglich und Paulus sagt, jetzt unter der Gnade ist es möglich, weil die Kraft Gottes in unser Leben hineinzieht und von innen her die Kraft gegeben ist, mit dem wir den Forderungen des Alten Testamentes entsprechen können. Wenn wir aber dieses nicht machen, wir leben nicht aus der Gnade und wir atmen aus und übertreten jetzt diese Grenze der Gnade und des Evangeliums, dann kommen wir unmittelbar in Berührung mit dem Gesetz, sagt Paulus. Und wenn jemand in der Gemeinde Jesu so leben will, dann dürfen wir mit dem Gesetz kommen. Sagen, Moment, Herr Bruder, so steht es geschrieben. Paulus sagt, sag nicht das Gesetz so. Ihr bewegt euch da, ihr verhält euch da in einer nicht unguten Weise. Das stimmt nicht mit dem Evangelium. Und dann kann er nachholen. Sagt auch nicht das Gesetz so. Das wartet immer im Schatten. Ja? Nach dem Evangelium sage ich, das Gesetz sagt so. Ja? Die zweite Stelle, Jakobus 1. Jakobus 1. Abvers 22. Werdet aber Täter des Wortes und nicht allein Hörer. Das ist natürlich das Wort des Evangeliums. Die sich selbst betrügen, weil einer, der ein Hörer des Wortes ist und nicht ein Täter, solcher einem Mann gleicht, der in einem Spiegel das Gesicht, das er von seiner Geburt her hat, betrachtet. Denn er hat sich selbst betrachtet, und er ist weggegangen und er hat sofort vergessen, wie er war. Aber der, jetzt kommt ein interessantes Wort, das erinnert an die Jünger, die sich, an Petrus zum Beispiel. Johannes kommt ja zum Grab, die zwei laufen, Johannes kommt zuerst an, aber er bleibt vor dem Grab stehen. Petrus kommt und geht sofort hinein. Er bückt sich. Offenbar muss man sich bücken. Und dieses Wort, dieser Gedanke liegt hier. Aber der, der sich hinbeugt, um in das vollkommene Gesetz zu sehen, das der Freiheit, und bei dieser Haltung bleibt, dieser, nicht ein vergesslicher Hörer geworden, sondern ein Täter des Werkes, dieser wird in seinem Tun ein Seliger sein, ein Froher, ein Glücklicher. Das Gesetz. Man beugt sich mit Interesse, ja, und forscht. Und Jakobus sagt, man bleibt in dieser Haltung. Es interessiert mich jetzt, was hat Gott gesagt? Der, der sich hinbeugt, um in das vollkommene Gesetz zu schauen. Und zwar das Gesetz der Freiheit. Was ist das Gesetz der Freiheit? In einem gewissen Sinne dasselbe wie im Alten Testament. Nur, dass wir jetzt zur Freiheit gerufen worden sind, weil wir von der Sünde frei geworden sind. Christus ist im Gesetz gestorben und wir sind jetzt Nachfolger Jesu Christi und so leben wir in der Freiheit. Aber diese Freiheit ist ein Gesetz. Wir sind der Lebensweise des Evangeliums verpflichtet. Und wandern wir hier aus oder gehen wir über die Grenzen dieses Gebietes, geraten wir dann in das alttestamentliche Gesetz. Kapitel 2, Verse 8 bis 12. Wenn ihr in der Tat das königliche Gesetz erfüllt, wie? Nach der Schrift des Alten Testamentes. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Tut ihr wohl. Wenn ihr aber die Person anseht, begeht ihr Sünde, weil man das Gesetz übertritt. Vom Gesetz als Übertreter erwiesen. Denn wer das ganze Gesetz hält, aber in einem Gebot fehlt, ist in allem schuldig geworden. Denn der, es geht um den, der es erließ, nicht um das, was erlassen worden ist. Wenn man das tut, dann kann man natürlich abzählen. Ich habe das fünfte gebrochen oder das zehnte oder das sechste. Aber hier sagt Jakobus, wer einmal ist, egal welches Wort, der hat gegen den sich verschuldet, der dieses Gesetz erließ. Und somit ist man ein Totalschuldner geworden. Denn der, der sagte, du sollst nicht Ehe brechen, sagte auch, du sollst nicht töten. Wenn du nicht die Ehe brichst, aber tötest, bist du ein Übertreter des Gesetzes geworden, schlechthin. So redet und handelt als solche, die durch das Gesetz der Freiheit gerichtet werden sollen. Sie werden so gerichtet werden, denn das Gericht und so weiter. Hier liegen die zwei sehr nahe beieinander. Das Evangelium, das Gesetz. Um das Evangelium klar zu machen, greift Jakobus zurück zum Alten Testament. Um dieses zu verstehen, liest man wohl am besten Römer, bevor ich weitergehe. Römer Kapitel 8. Vers 3 kann man beginnen. Denn was das Gesetz nicht konnte, worin es schwach war durch das Fleisch, Gott schickte seinen eigenen Sohn in der Ähnlichkeit des Fleisches der Sünde und für Sünde und verurteilte die Sünde im Fleisch. Damit das Gerechte des Gesetzes in uns erfüllt würde. Deswegen, warum kam Jesus? Damit wir wieder das Gesetz erfüllen würden. Das Gesetz selbst hatte nicht die Energie, lieferte keine Energie. Es sprach nur. Es war Geschriebenes, sagt Paulus, 2. Korinther 3. Und als Geschriebenes konnte es keine Kraft liefern. Es erwartete nur, du sollst. Und jetzt war ich angewiesen auf meine Energie, dieses Gesetz einzuhalten. Und wie Petrus sagt, wohl in Jerusalem damals, keiner von uns ist fähig gewesen, dieses Gesetz zu halten. Wir hatten nicht die Energie, die Kraft. Aber unter der Gnade ist die Gnade die Kraft. Gott ist die Kraft, der Heilige Geist ist die Kraft. Deshalb ist es ein Bund des Geistes, ein Testament des Geistes. Das heißt, es steht dem alttestamentlichen geschriebenen Gesetz gegenüber, weil hier jetzt Kraft geliefert wird. Wofür? Um dasselbe Wort einzuhalten. Allerdings in zusammengefasster Form, in Form der Liebe. Aber Paulus sagt, das Gerechte schlechthin des Gesetzes wird in uns erfüllt, was das alttestamentliche Gesetz forderte. Das ist jetzt möglich in Christen, die den Heiligen Geist haben. Aber Voraussetzung, die nicht wandeln nach dem Fleisch, nach ihrem eigenen Gutdünken, nicht nach ihren Launen, ja, nicht nach ihrer natürlichen Art, so wie man sich gibt, nicht nach dem eigenen Geschmack, nicht nach dem eigenen Willen, sondern sich selbst hingegeben hat, Römer 6. Er hat bereits sich selbst dem Herrn hingegeben und er hat jedes seiner Glieder dem Herrn hingegeben wie eine Waffe. Manchmal übersetzt man Römer 6, Vers 13, Instruments auf Englisch. Aber was sagt man denn da auf Deutsch? Wie? Werkzeuge, ja. Als Werkzeuge der Gerechtigkeit. Aber das griechische Wort, das hier gebraucht wird, erhält offenbar nach Lexikographen die Bedeutung Werkzeug wohl erst später in der Entwicklung dieses Wortes. Zur Zeit des Neuen Testamentes, also zur Zeit dieses Schreibens, wenn Paulus es schreibt, behält es offenbar immer noch die Bedeutung Waffe. So dass Luther richtig übersetzt hat. Das heißt, wir stehen in einem Kampf. Und Paulus erwartet, dass die Christen in Rom jedes ihrer Glieder dem Herrn hingeben als Waffen gegen die Sünde. Wir sind ganz gefordert. Es ist nicht so, dass wir einfach beten, Herr, gib mir den Sieg über das Rauchen. Und dann irgendwie werde ich es dann erleben. Nein, nein. Ich werde bereit sein müssen, erstens zu leiden, denn jede Bindung, in welcher Richtung auch, jede Sünde, die ich wiederholt habe, ist zu einer Bindung geworden, mehr oder weniger. Und jetzt loszukommen davon, kann ein Leiden bedeuten. Und dieses Leiden muss ich bereit sein aufzunehmen. Ja, aber das ist so schwer. Und wer sagte, dass es nicht schwer sein würde? Wer sagte das? Woher hast du den Gedanken, dass es jetzt leicht sein würde? Christsein, sagte Jesus, fordert die Bereitschaft zu sterben. Nicht auf dem Sofa zu liegen. Christus ist nicht auf einem Sofa gestorben, an einem Kreuz. Und er sagt zu uns, wer mir nachfolgen will, wer es mit mir zu tun haben will, der wird ebenfalls bereit sein müssen, ein Kreuz auf sich zu nehmen und dann gekreuzigt zu werden. Der muss bereit sein zu sterben. Und wir werden gegen die Sünde anzugehen haben, als Menschen, die bereit sind, im Kampf gegen die Sünde auch bis auf den letzten Tropfen Blutes unser Leben zu geben. Hebräer Kapitel 12, Vers 4, ja? Also, es ist ein Kampf und die Gerechtigkeit, die der Heilige Geist zu Wege bringt, ist eine übernatürliche, das stimmt. Aber sie ist dieselbe Gerechtigkeit, die Gott durch Mose von Israel forderte. Dieselbe Gerechtigkeit. Jetzt gehen wir wieder zurück zum Ende des Neuen Testamentes, 1. Johannes, Kapitel 2. Oder vielleicht, bevor wir das tun, können wir gleich eine Pause einlegen.